Ich habe heute ein bisschen was mit euch vor. Ich hoffe, man hört ein. Hört ihr ein? Sehr gut. Ich habe heute ein bisschen was mit euch vor. Wir werden heute etwas tun, das der Teufel nicht tun kann. Bist du da? Bist du bei? Ja? Wir werden heute was tun, das der Teufel nicht tun kann. Und genau damit geht es heute rund. Es geht, wie Domi es angekündigt hat, weiter in dieser Predigtreihe. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Unsere Identität in Christus. Es geht immer wieder um diese Frage, wer sind wir eigentlich durch ihn? Und welchen Unterschied macht es für deinen Montag? Und es ist eine Reihe, je länger ich selber in der Vorbereitung stecke, umso mehr sehe ich, es ist so weit jenseits von jeglichen Klischee-Ideen, die man so haben könnte. Wir hatten bisher eine Einheit, es geht darum, wenn jemand in Christus ist, wenn jemand an Jesus glaubt, dann heißt es in der Bibel, es ist eine neue Schöpfung. Das heißt nicht, dass alle Sportverletzungen, alle Falten, jegliches graue Haar plötzlich weg ist, aber durch diese Beziehung zu Jesus wird etwas neu. Nicht nur irgendwie ein bisschen, sondern das, was unsere menschliche Identität, das, wer wir sind, ausmacht, prägt in jegliche Richtung hinein. Es hat eine Auswirkung auf deine Lebensgeschichte, wie du dich selber da drin siehst und was Jesus mit ihr machen will. Es hat Auswirkungen auf Beziehungen, auf das, wie du mit deiner Persönlichkeit lebst, wie du deine Stärken, deine Vorlieben in die Waagschale wirfst, wie du mit deinen Grenzen umgehst und. Und heute wird es nochmal konkreter. Wir gucken uns zwei Dinge an. Manches davon vielleicht vertraut, manches vielleicht ganz ungewohnt. Und wie gesagt, manches ist heute ein bisschen anders. Hier so, wir haben den Leadblock nach der Predigt. Und wie gesagt, wir werden etwas tun, das der Teufel nicht tun kann. Und der Predigttext für heute, der ist relativ kurz und knackig. Du findest ihn im Epheserbrief. Hier, Domi, kannst du kurz hier die Zettel austeilen? Wir haben, weil er doch kurz, aber knackig ist, den hier auf dem Zettel. Und in gewohnter Art kriegt ihr einfach Zettel und einen Bleistift. Und wenn es euch eine Hilfe ist, benutzt es gern. Ihr müsst da damit original gar nichts machen. Aber vielleicht ist es die Chance, um noch mal mehr von diesem Text zu verstehen und mitzunehmen. Du findest den Bibeltext heute da drauf in groß und in größer, in der Elberfelder Übersetzung. Die ist klassisch ein bisschen, die übersetzt recht wörtlich das Griechische und liest sich deswegen ein bisschen holpriger. Aber man weiß, wenn man die liest, okay, da weiß ich auch, womit ich es im Original zu tun habe. Und unten drunter, so im Kleingedruckten, hast du nochmal die neue evangelistische Übersetzung, die ist eher kommunikativ, die lässt sich nochmal deutlich einfacher verstehen. Kurze vier Verse, die es richtig in sich haben. Um nochmal zu wissen, in welche Situation passiert das Ganze. Es macht ja einen dicken, großen Unterschied, wenn man weiß, in welche Situation werden diese Worte geschrieben. Paulus schreibt sie und er sitzt in römischer Gefangenschaft. Der weiß nicht, wie es weitergeht. Und wenn du im Knast sitzt und eigentlich nicht mehr viel machen kannst, wenn Paulus eigentlich nicht mehr das machen kann, was sein Herz bewegt, wer bist du in so einer Situation? Wenn du nichts mehr machen kannst, außer schnaufen, essen, aufs Klo gehen, hoffe, dass sich irgendwann mal was tut, was machst du da noch? Und wer bist du da noch? Aber Paulus, er ist in dieser Situation so unglaublich hoffnungsvoll, weil er weiß, wer in Christus ist. Und das macht für ihn einen riesigen Unterschied und deswegen schreibt er das auch den Christen in Ephesus, dieser Stadt in der heutigen Türkei. Verse 3 bis 6. Kurz nach der Begrüßung hier, nach der Anrede der Empfänger, schreibt er folgendes. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Uff, ja? Elberfelder. Falls du in der Situation bist, dass du denkst, ich habe maximal 30% verstanden, aber bin mindestens 100% erschlagen, weil der Kerl hier so in, naja, super schwer verständlichem Deutsch hier sein Vollblut-Theologe sein raushaut, bist du in guter Gesellschaft. In der Bibel gibt es schon den Petrus, der sagt, hey, was unser Bruder Paulus sagt, puh, der Kerl ist manchmal knifflig zu verstehen. Aber bleib mit mir dran. Zum einen, weil es sich lohnt, zum anderen, weil es mit der Zeit Sinn macht. Und im Zweifelsfall hast du unten noch die neue evangelistische Übersetzung, die dir ein bisschen hilft, um reinzukommen. Und so steigen wir da hinein nochmal. Paulus sitzt im Gefängnis. Er schreibt den Christen in Ephesus und trotz den Umständen, die er hat, knallen irgendwie einerseits die Freude und die Hoffnung aus ihm raus, weil er weiß, wer er und die Epheser in Christus sind. Mal nochmal gucken, der Vers 3, wie deutlich er das sagt. Gepriesen, also gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Lob ist die erste Ansage. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Er beginnt damit, dass er sagt, hey, ich habe allen Grund, wir und ihr, ihr habt allen Grund, Gott zu loben. Mit vollem Herzen sich an ihn zu freuen, weil er gut zu uns ist. Schau es dir an, wie gut er zu uns ist, was er für uns getan hat und wer wir durch Jesus sind. Wir sind beschenkt, gesegnet mit allem Guten, was Gott bereithalten kann. Durch Jesus. Und dann könnte man denken, was meint er damit? Ja, weil das lässt ja doch so ein gewisses Spielraum zur Interpretation. Was ist die Erwartung dahinter? Was sind jetzt alle geistlichen Segnungen, die er bereithalten kann? Erklärt es im Vers 4 und im Vers 5. Da heißt es, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Und da wird diese Nummer hier sehr, sehr stabil und habhaft. Nämlich, dass Paulus im Kern einfach sagen kann, an dieser Stelle, wer bist du durch Jesus? Womit hat er dich beschenkt? Er hat dich damit beschenkt, dass du in Christus von Gott erwählt bist und vorherbestimmt bist, sein Kind zu sein. Und mir ist ganz klar, dass mit diesen zwei Verse, die da mal so halbverständlich durch die Gegend ziehen, mit dicken Worten wie auserwählt und vorherbestimmt, dass potenziell auch eine riesige Lawine an innere mögliche Frage und Gedanke da sind. Es kann sein, du bist einfach hier immer wieder an dem hängend, dass du sagst, wie passt dieses von Gott auserwählt und vorherbestimmt zu sein, zu dem, dass es irgendwie ja doch irgendwie eine Form von menschlicher Verantwortung gibt. Öffne ich mich Gott oder nicht? Das scheint es doch irgendwo zu geben. Wie passt es um alles in der Welt zusammen? Und was ist mit dieser einen Person in meinem Leben, die ganz nah an meinem Herzen ist, die ganz viel von Jesus gehört hat schon, aber irgendwie nicht so die Kurve bekommt? Ist die halt nicht auserwählt? Und dann kann man ja fragen, ist das fair? Und woher weiß ich eigentlich selber, dass ich wirklich auserwählt bin? Oder bilde ich mir das ein? Ist das nur eine Hoffnung oder ist es gar nicht so? Wie zum Fuchs kriege ich das raus? Das ist nur ein Teil von diesem Riesending an Fragen, das ich da auftun kann. Wenn du mal kurz hier liest, hier von Gott auserwählt und vorherbestimmt sein Kind zu sein. Und diese Fragen sind fair und sie sind relevant. Wir bekommen sie heute Morgen nicht gelöst. Aber wir können hinschauen, was hier steht. Nochmal, der Vers 4. Wie er uns in ihm, also in Christus, auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos vor ihm sind in Liebe. Was hier einfach mal heißt, Gott hat eine Wahl und eine Entscheidung getroffen. Wann? Vor Erschaffung der Welt. Noch vor Seite 1 deiner Bibel. Ist manchmal irgendwie schwierig, hier so aus Studis von Luther, die haben den gefragt, Herr Professor Luther, was hat Gott gemacht vor Erschaffung der Welt? Und Luther hat zu ihm gesagt, er hat Stecker geschnitzt. Wozu Stecker? Ja, um Leute zu hauen, die so dumme Fragen stellen. Aber Paulus sagt hier, vor Erschaffung der Welt hat Gott euch dazu erwählt und vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Wann? Vor Erschaffung der Welt. Warum? Damit die Gläubigen heilig werden. Heilig heißt nicht viel mehr als zu Gott passend und zu ihm gehörend. Wie? In und durch Jesus, der damals schon da war und der Weg ist, wie Menschen zu Gottes Familie werden. In Christus bist du von Gott erwählt und vorherbestimmt, sein Kind zu sein. Und es ist super, super komplex, das irgendwie in den Kopf zu kriegen, so dieses Verhältnis aus vorherbestimmt und erwählt und einerseits, ja, was ist menschliche Verantwortung? Und wenn du da damit ringst, bist du in bester Gesellschaft, weil seit Jahrhunderten mühen sich christliche Denker, Theologen darum, das irgendwie zusammenzubekommen. Und es ist knifflig ohne Ende. Und genau auch der Herr Luther und andere Reformatoren haben sich da Mords in die Wolle drüber bekommen, weil es knifflig ist, das zu verstehen, das halbwegs unter die Füße zu bekommen im Kopf. Ich habe in der Vorbereitung Dinge gelesen und habe mir gedacht, ich verstehe sie einfach nicht. Ich verstehe sie einfach nicht. Es ist schwer, das irgendwie unter die Füße zu bekommen. Und es wäre wahrscheinlich einfacher, so einen Text nicht zu predigen. Zu sagen, lass uns was Einfacher suchen. Heute gönnen wir uns nochmal Psalm 23. Ja? Der hat seine Berechtigung. Halleluja, er ist gut. Es ist Gottes gutes Wort für uns. Aber Epheser 1, 3 bis 6 ist genauso Gottes gutes Wort für uns. Und wenn du dich mit dieser Frage bewegen willst, wer wir in Christus sind, ganz ehrlich, du bekommst hier mindestens 4 Stellen innerhalb von ein paar Versen, wo es heißt, wer wir in Christus sind. Und nur weil es knifflig ist, es deswegen wegzulassen, wird was schieflaufen. Ich möchte auf eine Sorge eingehen. Ein Punkt, der in der Bibel recht deutlich ist im Neuen Testament. Immer dann, wenn Menschen Jesus vertrauen und ihm glauben, dann zeigt sich daran Erwählung. Das macht zum Beispiel der Paulus bei den Christen in Thessaloniki deutlich. Denn er schreibt er, dass hier auch zu Briefbeginn hier so folgendermaßen: Und wir kennen, von Gott geliebte Brüder, eure Auserwählung. Denn unser Evangelium erging an euch nicht im Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Paulus sagt, als wir damals bei euch in die Stadt gekommen sind, als wir das Evangelium mit euch geteilt haben, da habt ihr nicht nur irgendwie Worte gehört und gesagt, alles klar, ich habe es verstanden, was der Kerl einem sagen will, sondern sagt, nein, ihr seid zum Glauben gekommen. Ihr habt dem Evangelium geglaubt. Und daran kann Paulus sagen, dass du zum Glauben gekommen bist, das ist ein Ausdruck von Erwählung. Das ist ein Ausdruck von Erwählung. Und ich erlebe allein schon in diese anderthalb Verse eine riesige Erleichterung in diesem vielleicht auch manchmal hin und her getrieben sein. Bin ich es nicht, woran merkt man es? Aber den Thessalonichern sagt er das so deutlich. Wir kennen eure Erwählung, denn ihr habt das Evangelium gehört, und in euch ist Glaube entstanden. Nicht nur, weil Paulus sagt, ich habe das clever und mit guten Worten erklärt, sondern es waren nicht nur Worte allein, sondern es war Kraft da, es war Gottes guter Geist am Wirken. Und es ist Gewissheit entstanden, die nicht aus seinen menschlichen Worten rauskommt. Christus, bist du von Gott erwählt, so knifflig das vielleicht manchmal auch zu verstehen ist. Und um jetzt hier irgendwie auch einen Punkt zu kriegen und das zu verstehen, warum schreibt er das denn den Ephesern, hilft nochmal jemand ganz anderes hier. Eine Lady aus den Staaten, Lynn H. Kohick, die ist Theologin, die schreibt beispielsweise zum Epheserbrief recht viel. Und sie versucht einem zu helfen, warum es an dieser Stelle geht auch. Dass er sagt, Paulus erklärt, dass man in praktischer Hinsicht durch Christus und das, was Gott getan hat, Mitglied des Bundes Gottes wird und nicht durch die eigene Herkunft. Nochmal, Paulus erklärt, dass man in praktischer Hinsicht durch Christus und das, was Gott getan hat, Mitglied des neuen Bundes wird. Nicht durch die eigene Herkunft. Und jetzt ist das Ding, warum um alles in der Welt macht plötzlich hier das Wort Herkunft Sinn? Ephesus, eine Gemeinde mit 2 Gruppen, die super unterschiedlich sind. Du hast Leute mit einem jüdischen Hintergrund und du hast Leute mit einem nicht-jüdischen Hintergrund. Und das sorgt für durchaus Spannungen in alle möglichen Hinsicht. Das ist auch der Grund, warum Paulus im Epheserbrief viel über Einheit spricht. Eben weil er genau weiß, die zwei Gruppen sind super, super unterschiedlich. Die ticken komplett anders. Und im Blick gerade eben auf die Menschen mit jüdischem Hintergrund, da war das durchaus auch immer wieder so ein Ding aus dem Alten Testament raus. Die haben gewusst, ja, wir sind Teil von Gottes erwähltem Volk. Und ihr, die ihr griechischen oder sonst wo Hintergrund habt, ihr ursprünglich nicht. Und jetzt schreibt Paulus, als einer, der ja auch so einen jüdischen Hintergrund hat, sagt ihnen das so deutlich hier, ihr seid nicht Teil von Gottes Familie geworden, weil ihr eine jüdische Vorgeschichte habt. Ihr seid nicht Teil von Gottes Familie geworden, weil ihr irgendeiner Abstammungslinie zu Hause seid. Ihr seid nicht Teil von Gottes Familie geworden, weil ihr sonst noch irgendwas Gutes, Tolles mitbringen könntet, weil ihr besonders toll, sozial, normschön, clever oder sonst was seid. Ihr seid alle jeweils Teil von Gottes Familie geworden, weil Gott dich vor Erschaffung der Welt dazu in Christus auserwählt hat. Das ist der Grund, warum du Teil von Gottes Familie bist. Weil Gott dich auserwählt hat. Und dein Glaube an ihn ist ein Ergebnis davon. Das war was, das in manchen Ephesern drin war. Ja, ich komme ja aus dem Volk Israel ursprünglich raus. Ja, mein Opa, der kommt ja von da. Und ich bin halt als jüdischstämmiger Mensch irgendwo in die weite Welt hingezogen, nach Ephesus. Nee, nochmal, weil du Teil von Gottes Familie geworden bist, weil Gott dich auserwählt hat vor Schaffung der Welt, bist du jetzt dabei. Der letzte Theologe, mit dem ich euch heute Morgen beschäftige, ist dieser Herr hier, der so alt wie mein Papa ist, der das ziemlich cool auf den Punkt bringt, was Erwählungslehre bedeutet. Die Erwählungslehre sagt mir, dass ich Christ bin, weil Gott in der vergangenen Ewigkeit beschloss, mir seine Liebe zuzuwenden. Aber warum beschloss er mir seine Liebe zuzuwenden? Nicht, weil irgendetwas Gutes an mir gewesen wäre, sondern einfach, weil er beschloss, mich zu lieben. Es gibt keine noch tiefer reichendere Ursache als diese. Das macht uns bewusst, dass wir überhaupt keinen Anspruch an Gottes Gnade erheben können. Unser Heil, also unsere Rettung, ist allein der Gnade Gottes zuzuschreiben. Unsere einzige angemessene Reaktion darauf ist, Gott ewig anzubeten. Nochmal, ist ein bisschen Text, ist ein bisschen viel Text, aber der lohnt sich. Also sagt die Erwählungslehre sagt mir, dass ich Christ bin, weil Gott in der vergangenen Ewigkeit beschloss, mir seine Liebe zuzuwenden. Aber warum beschloss er, mir seine Liebe zuzuwenden? Nicht, weil irgendetwas Gutes in mir gewesen wäre, sondern einfach, weil er beschloss, mich zu lieben. Es gibt keine noch tiefer reichende Ursache als diese. Und das macht uns bewusst, dass wir überhaupt keinen Anspruch auf Gottes Gnade erheben können. Unser Heil ist allein der Gnade Gottes zuzuschreiben. Und unsere einzige angemessene Reaktion darauf ist, Gott ewig anzubeten. In Christus bist du von Gott erwählt. Das ist sein Punkt. Und Menschen, die von Gott erwählt sind, die haben ganz unterschiedliche Geschichten und doch gehören ein paar Dinge dazu. Das Evangelium gehört zu haben. Bewusst oder unbewusst, mal vielleicht prozesshaft oder mal hier ganz genau nennbar mit einem Tag eine Umkehr zu Gott zu erleben, von Gott gerecht gemacht worden zu sein und Teil seiner Familie zu sein. Davon spricht Paulus im Vers 5. Keine Sorge, das zum Vers 5, das geht deutlich kürzer. Ja? Falls du jetzt innerlich Sorge hast, was wird aus dem Tag? Vers 5 heißt es, und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Christus Jesus, für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens. Das ist dieses Doppelding. Christus bist du erwählt von Gott und vorherbestimmt, sein Kind zu sein. Kommenden Sonntag kommt Helena Schramm, meine Kollegin, und die geht noch mal mehr darauf ein, was Sohnschaft, was Adoption heißt. Adoption, der Klassiker, ja, jemand, der nicht Teil von einer Familie war, der wird aufgenommen und gehört jetzt voll und ganz dazu, mit alle Rechte, mit alle Vorteile. Und das gab es in der römischen Zeit ganz regelmäßig, dass Familien beispielsweise junge Männer adoptiert haben, damit beispielsweise die Familie sozusagen weiter besteht. Man hat da nicht irgendein kleines Butzele adoptiert, ja, nicht so zwei Hände voll Menschen, weil du wusstest ja noch nicht, was wird es für ein Mensch, sondern du hast einen jungen Mann geschnappt und den adoptiert. Und er hier, er ist einer der wohl bekanntesten Adoptivkinder überhaupt hier. So in der damaligen Zeit hat man weniger Selfies gemacht, sondern mehr Statuen von Leuten. Und das ist so ein bisschen rekonstruiert, wie der Kerl aussehen könnte, wenn man ihn hier in ein Hemd und in einen navyblauen Pulli packt. Er ist eines der wahrscheinlich berühmtesten Adoptivkinder. Ein junger Mann, ohne besondere Bedeutsamkeit, ohne herausragende Leistung. Und doch geschieht etwas, das sein Leben radikal verändert, nämlich Julius Caesar adoptiert ihn in seinem Testament. Also das Testament von Julius Caesar wird hier vorgelesen, wird öffentlich gemacht und er, Octavian, so heißt der Kerl, der bekommt plötzlich gesagt, dass er Teil der mächtigsten Familie der damaligen Welt ist, dass er rechtmäßiger Erbe ist, dass er plötzlich wo dazugehört, wo er nicht dazugehört hat vorher. Er hat sich's nicht erarbeitet, er hat sich's nicht verdient, er hat's empfangen. Und Octavian, er wächst in diese Rolle hinein, um schließlich dann später selber als der erste Kaiser, nämlich Kaiser Augustus, Geschichte zu schreiben. Vielleicht hast du von Augustus schon mal was gehört. Die Bibel kommt ja auch so ein bisschen vorne, so der auf den Trichter kommt, ah, man könnte mal eine Volkszählung machen. Weihnachten und so weiter, sind wir relativ gut dabei. Aber das ist seine Geschichte. Ein Adoptivkind. Und der Punkt ist ja, selbst wenn die Adoption durch so einen irdischen Herrscher das Leben von einem Menschen vollkommen umkrempelt, was bedeutet es dann, wenn wir plötzlich durch Jesus Kinder Gottes werden? Der sagt, ich habe alles erschaffen. Der Gott, der über dem niemand steht und dem alle Ehre gebührt. Und er sagt, dir und mir, du bist nicht ein Sklave, der zu mir gehört. Du bist nicht ein Gast. Du bist nicht ein geduldeter Mitläufer. Du bist mein Sohn. Du bist meine Tochter. Und damit Familienmitglied und Erbe mit allen Rechten, die dazugehören. Das ist das, was das Bild, das dahinter steht, wenn Paulus davon redet. Er hat uns vorherbestimmt, Teil seiner Familie zu sein. Die Römer, die haben erst adoptiert, wenn man gewusst hat, der ist bald hier 18, 19, da weiß man, was man kriegt als Adoptivsohn, ja. Und Gott sagt, ich habe dich erwählt, noch bevor es dich überhaupt gegeben hat. Ja. Und dass er uns zu Söhnen und Töchtern macht, als vollberechtigte Erben. Paulus, er sitzt im römischen Knast und deutlich früher schreibt er den Christen in dieser römischen Hauptstadt Folgendes, Römer 8, dass er ihnen zeigt, wer sie sind, was es bedeutet, Kinder Gottes zu sein. Dass er ihnen sagt, alle, die sich von diesem Geist führen lassen, von Gottes Geist führen lassen, sind Kinder Gottes. Ihr habt ja nicht einen Geist empfangen, der euch zu Sklaven macht. Dann müsstet ihr doch wieder Angst haben. Ihr habt vielmehr einen Geist empfangen, der euch zu Kindern Gottes macht. Und weil wir diesen Geist haben, können wir rufen, Abba, Vater. Und derselbe Geist bestätigt unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Und wenn wir Kinder Gottes sind, dann sind wir aber auch Erben. Erben Gottes und Miterben von Christus. Was um alles in der Welt glaubst du, wer du bist? Das ist es hier so dick und deutlich gesagt bekommst. Das zieht sich immer wieder durch. Du bist in Christus jemand anderes, jemand, über dem Neues gilt. Du bist von Gott erwählt. Noch vor der Schöpfung hat Gott beschlossen, dass er sich dir in seiner Liebe zuwenden will. Noch bevor du irgendwas leisten, machen, denken, tun konntest, hatte er ein Herz für dich. Und dein Glaube an ihn, das ist das Ergebnis, das ist der Ausdruck davon, dass er gnädig ist. Und er hat dich genauso vorherbestimmt. Das Ding ist, keine Adoption passiert zufällig. So nach dem Motto, hoppla, heuer komm, der Kirsch halte zu. Nein, das ist mit Absicht. Mit tiefer, großer Absicht. Du bist nicht ein Sklave Gottes. Du bist kein Gast, du bist kein Geduldeter. Du bist sein Sohn, seine Tochter. Erbberechtigt. Und dieses Erbe wird dann deutlich, wenn die Ewigkeit anbricht. Was glaubst du, wer du bist? Ich weiß, das ist sehr viel Theologie auch drin. Und wir würden viel zu kurz greifen, wenn das nur was ist, das dich heute Morgen irgendwie mit dem Kopf erreicht. Aber zu sehen, was das bedeutet, dass wir vorherbestimmt sind. Dass Gott sagt, den Kerl, die Frau wollte ich schon immer bei mir haben. Nicht, weil sie besonders irgendwie was Tolles kann, irgendein Kunststück drauf hat, sondern weil ich sie will. Es hat Auswirkungen auf deine Lebensgeschichte, auf meine Lebensgeschichte. Es ist gut möglich, es ist sehr fast wahrscheinlich, dass jeder von uns hier irgendwo schon mal das Gefühl hatte oder die sehr deutliche Erfahrung gemacht hat, dass Menschen ihn spüren lassen, dass er oder sie nicht dazugehört. Wenn du an Jesus glaubst, dann kriegst du das neu zugesagt, hey, dass Gott dich angenommen hat und du zu ihm gehörst. Es hat eine Auswirkung auf dein Selbstbild. Je nachdem, vielleicht gehörst du zur Gruppe der Menschen, die irgendwie sehr gering oder selbstkritisch über sich denken. Und Gott sagt dir, du musst dir nicht erst irgendwie beweisen, wer du vor mir bist. Du bist längst angenommen. Du musst jetzt nicht hier irgendwie eine Performance, eine Leistung hier erstmal bringen, um zu sehen, dass ich dich mag und dass ich dich brauchen kann. Und es hat was mit Gemeinde zu tun. Es kann sein, du bist in deiner Familie, in deiner Herkunftsfamilie der erste und einzige Christ. Und es kann sein, du hast in dieser Gemeinde hier schon 18 Generationen vor dir, die auch schon hier waren. Wenn es seit 18 Generationen diese Gemeinde gibt. Aber du spürst den Punkt, dass du zu ihm, zu Jesus gehörst und zur Gemeinde gehörst, unabhängig von dieser Familiengeschichte, die du mitbringst. Ob du frisch Christ bist oder seit vielen Jahrzehnten Teil der Gemeinde bist. Gott sagt dir, du gehörst zu mir. Und ich erlebe da auch ein Stück Sicherheit für einen Glauben, der manchmal sich ja vielleicht stärker oder schwächer anfühlt. Wo du manchmal Erfahrungen und Tage hast, wo du Zweifel hast, kann Gott mich überhaupt brauchen, gehöre ich wirklich zu ihm? Und Gott sagt zu dir, die Wirklichkeit, dass du zu mir gehörst, die hängt nicht an deinem inneren Puls, oh, fühle ich mich gerade zu Gott zugehörig oder nicht, sondern wir bekommen einfach gesagt, da wo in dir Glaube entstanden ist, Kalle, du gehörst zu ihm. Und das hat sich Gott nicht nur ein bisschen überlegt, er wusste vor der Erschaffung der Welt, vor Seite 1 deiner Bibel, was er da mit dir vorhat. Vielleicht ist es die Chance, dass dein Herz von dieser Wirklichkeit neu informiert wird. Zu sehen, hey, mit diesem guten Gott habe ich es zu tun. Der dich erwählt hat und vorbestimmt hat, sein Kind zu sein. Es gibt viele Reaktionen drauf. Ich möchte heute eine vorschlagen. Das ist nämlich die wie so eine Klammer um unseren Text ist, um die es drum geht in Vers 3 und um die es auch geht in Vers 6. Wo es mit Vers 3 beginnt, hey, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Also Gott verdient das Lob. Und wozu hat er dich jetzt auserwählt, vorherbestimmt? Was ist das Ziel von dem Ganzen? Zum Preis, also zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Der Abschnitt beginnt und endet mit dem, dass wir Gott loben können dafür. Ich habe dir zu Beginn gesagt, wir tun heute, was das der Teufel nicht tun kann. Was der Teufel tun kann, so formuliert es John Piper, der Teufel erkennt Gott, Und er kann Gottes Worte zitieren. Das siehst du bei Jesus, Lukas 4, Jesus in der Wüste beispielsweise, ne, wo das so deutlich wird, der Teufel benutzt Gottes Worte. Was der Teufel aber nicht kann, er kann Gott nicht darüber anbeten, was er versteht und zitiert. Der Teufel kann Gottes Worte kennen und sie benutzen, aber was er nicht kann, ist Gott darüber anbeten, was er versteht und zitiert. Und das Geschenk ist, du und ich, wir können das. Und es zu sehen und zu mit dem Kopf gut zu verkraften und zu begreifen, so gut man diesen Text verstehen kann, und mit dem Herzen anzunehmen, was er sagt, und darüber zu staunen, Gott, wie gut bist du bitte, noch vor Erschaffung der Welt, dass du beschloss, nicht auf dein Kind sein. Deswegen schau heute der Ablauf ein bisschen anders so. Und dachte, vielleicht ist der Lobpreis die Reaktion drauf, die angemessene Reaktion drauf, auf das, wer, was Gott für dich getan hat und wer du durch Jesus bist. So singen wir miteinander. Vielen Dank, dass ihr uns da dabei helft. Danach feiern wir gemeinsam Abendmahl.